ARD.
Achtung, Achtung.
Jetzt.
Ich kann ohne Hörspiel nicht leben. Das ist eben einfach meine Welt.
100 aus 100. Die Hörspiel-Collection mit Nora Gomringer und Jörg Albrecht.
Hallo beim Jubiläumspodcast von ARD und DLF. 100 der besten oder auf jeden Fall hörenswertesten Hörspiele aus 100 Jahren Hörspielgeschichte mit Nora Gomringer und
Jörg Albrecht.
Und heute sprechen wir ein bisschen gebrochen Deutsch.
Ja, nicht nur ein bisschen, sondern ziemlich in Broken German. Ein Hörspiel vom SWR aus dem Jahr 2017. Das Ganze ist nach dem gleichnamigen Roman Broken German von Thomas Gadi entstanden und bearbeitet und inszeniert von Noam Brusilowski. Da ein kurzer Hinweis, wir haben von Brusilowski ein weiteres Stück im Podcast, das ich sehr empfehlen würde, nämlich Adolf Eichmann, ein Hörprozess, das er zusammen mit Ofer Waldmann gestaltet hat. Und dieses Stück hier ist von Anfang an zweisprachig, Deutsch und Hebräisch. Und wir haben ein super Ensemble, wie ich finde, zu dem unter anderem Thomas Gadi selber gehört. Denn zwischendurch gibt es O-Töne oder inszenierte O-Töne aus einem Gespräch, das der Regisseur mit dem Autor geführt hat und wo es auch schon um die Geschichte dieses Romans und seine Wirkung geht. Ich versuche aber jetzt erstmal ganz kurz so ein bisschen so Spotlights zu geben. Was passiert in diesem Stück eigentlich? Also es geht um verschiedene Settings, in denen also Menschen, die eine Migrationsgeschichte haben in der deutschen Gesellschaft, auf Hass treffen, aber auch auf Verständigung und auch auf Verwechslung. Und letztlich sind das so im Grunde auch manchmal so Krimi-Anleihen. Also ein jüdischer Autor geht ins jüdische Museum, findet dort in einem Nebenraum eine Leiche und wird dann von der Polizei verhört. Es werden eigentlich fast so ein bisschen wie so falsche Fährten auch gelegt in der Handlung. Fandest du es gut zu folgen, Nora? Also jetzt rein von der Handlung her, von dem, was passiert?
Ja, man kommt mit, aber es ist schon auch eben nicht nur die Frage, genau was erzählt wird, sondern wie es erzählt wird.
Sehr.
Und du fragst mich bewusst, weil es ist zum Hören herausfordernd, aber vor allem, weil man sich die Frage stellt, Sprachlust und Sprechlust in allen Ehren, die Frage, wie akzeptiere ich den Gebrauch oder den nicht muttersprachlichen Gebrauch der eigenen Sprache zur Erstellung und Herstellung, Produktion von kulturellen Gütern, sprich hier einem Hörspiel oder einem Roman. Du sagst, du hast die Leseerfahrung auch. Thomas Gadi hast du gelesen.
Ja.
Da stelle ich mir das genauso verschriftlicht vor. Also falscher Artikel. Dieses Falsch wird ja auf einmal dann auch zum Gag oder auch zur Grundlage einer humoristischen Distanz. Und das funktioniert für mich nur bedingt. Ich höre das nicht so gerne. Ich überlege dann immer zu viel, bin aufgehalten davon, dass es eben nicht in einem normalen Erzählfluss irgendwie für mich funktioniert, wenn die Geschichte schon gut angeschrägt ist. Aha. Ich mag die Wildheiten darin. Ich verstehe, dass es sprachproduktiv ist, sprachkreativ, dass es Lust macht, auch dieser falschen Sprachfährte, genauso wie den Erzählungs- und Motivfährten in dem Stück zu folgen. Aber für mich geht das nicht auf in Vergnügen.
Lustig, weil mir geht es wirklich komplett anders. Ich höre das total gern. Also ich höre auch, dass es ja auch nicht Native Speaker in der deutschen Sprache sind, die hier sprechen. Also es ist ja nicht nur ein Text, der sozusagen grammatikalisch anders arbeitet, als das jetzt korrekt wäre, sondern ich höre auch, dass die Menschen, die ihn sprechen, einen anderen Hintergrund haben. Und das ist für mich ganz nah am Alltag und deswegen höre ich einfach mal mit. Und darin hat es dann diese schöne Gebrochenheit, dass es halt um diese schrägen Geschichten geht. Für mich ist Literatur schon auch immer so, dass sie schräg auf die Sprache guckt. Das ist hier natürlich nochmal auf besondere Weise, aber ich habe es wirklich gern gehört. Aber wir hören einfach rein und überlassen die Hörenden jetzt den Eindrücken von Broken German.
Ton ab!
Hey, was redest du da? Was ist denn das für eine Sprache?
Was ist denn das? Was?
Hallo.
Das ist doch kein Deutsch, was du da redest, ne?
Zurückbleiben, bitte.
Drei Kinder steigen von einer U-Bahn aus.
Ob das Deutsch ist, was du da redest?
Eine heißt Amado, eine Radili und eine heißt Mehmet.
Was du da für eine Sprache sprichst? Kannst du mal bitte antworten? Kannst du mir bitte antworten? Das, was wir reden, ist Deutsch, Mann.
Im U-Bahn steht Mehmet, hält sich zum Stange. Er hat schwarzes Haar unter seinem Arm und sieht stolz, wie Radili es anschaut. Radili ist 13 und Mehmet schon 14. Dann hält das U-Bahn und Mehmet öffnet die Tür und Radili von hinten stößt Mehmet auf eine Frau, die da vor dem Tür steht.
Sag mal, wir haben sogar mit der Banane aus dem U-Bahn gelockt, wa?
Und dann ist er nicht mehr so cool mit seinem Haar unter seinem Ärmel.
Was ist das für eine Sprache?
Radili und Amado und Mehmet reden Deutsch, aber kein Ariendeutsch, sondern ihr Deutsch wie mein Deutsch, wie ich hier die rede.
Was, Junge, bleib mal stehen!
Hey,
Alter!
Habe ich das gut gemacht?
Ja, ich hab Broken German geschrieben. Das ist ein Roman. Und du machst jetzt ein Hörspiel davon, oder? Ja, ich habe die Szene in Graz geschrieben. Ich kam dahin, in Ruhe zu schreiben. Ich kriegte ein kleines Stipendium, Broken German zu schreiben. Und Berlin oder Graz hauptsächlich gebrochenes deutschsprachiges. Ja, dann Goldene Traube-Preis gewonnen, Hauptrede für die Akademie, dann Bachmann-Preis. Das war ein Zeichen dafür, dass der Roman sehr gute Literatur ist. Ja, weil sie reden nur von der Sprache und nicht von der Geschichte. Aber von all das erzähle ich noch später.
Broken German? Einfach? Wie sagt man? Hörspiel.
Broken German. Ein Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Tomer Gardi. Hörspielbearbeitung und Regie Noam Brusilowski.
Und der Roman beginnt mit der Geschichte über Radili. Er ist 13 Jahre und mit seinen Freunden rennt er weg. Von, wie sagt man das auf Deutsch? Verfolger?
Das ist kein Deutsch, das, was wir reden, ist Deutsch.
4 Wochen lang spart Radili sein Taschengeld. Und danach nimmt er noch was dazu von das Geldbörse seiner Mutters. Und dann kauft er sich ein Clipboy. 21 Zentimeter.
Gratuliere, Radili. Gratuliere.
Und der Radili geht mit dem Messer 4 Jahre, Tag und Nacht, Schule und Kneipe, Park oder Arzt und hofft, dass es nie dazu kommt.
Und dazu kommt es auch nicht.
Und nach 4 Jahren, dann ziehen er und seine ganze Familie aus. Aus Gewohnheit nimmt Radili sein Messer zum Flughafen mit. Dort lassen sie ihn damit natürlich nicht rein ins Flugzeug. Es ist aber die glückliche, freie, schöne Tage von pre-9-11 und Bush War on Terror und deswegen verhaften die Bullen ihm nicht. Aber das Messer bleibt dann im Airport. For good.
Ein Messer, der im ersten Akt am Wand hängt, dann verschwindet, wird im dritten Akt wieder irgendwo auftauchen. Ein literarisches Trick und Regel. Der Autor, also ich, steckt dem Geschichte eine kleine, alltägliche, unauffällige Detail. Im ersten Blick können es nur die klugste, die aufmerksamste, die meist gebildete und erfahrene Leser und Hörer entdecken. Die anderen, die ja fast die absolute Mehrheit sind, geht es völlig vorbei. Dann lässt der Autor das vergessene Element wieder erscheinen und baut herum das Rest seiner Geschichte.
Radiostation sagt, Broken German ist ein Low-Budget-Projekt und es gibt nur für eine Person Geld. Und ich muss der Erzähler, Abschalom und noch eine Figur gleichzeitig sein.
Ich glaube, Radili ist eine Art Doppelgänger von der Erzähler. Manchmal ist er der Erzähler, manchmal trennen sich Radili und der Erzähler wieder voneinander.
Und alles mit gebrochenem Deutsch.
Bin ich wirklich ein Autor? Denn was ist ja ein Autor ohne Autorität? Und was ist ein Autor ohne seine Sprachherrschaft? Und was ist ein Herr ohne seine Herrschaft? Und was ist ein Herrschaft ohne untergeordnet?
Zurück zu Radili und der Messe. Wir sind schon in Seite 8, er ist schon 30, fährt zurück zur Stadt und in einer Künstler-WG auf eine Party von linksradikalen Aktivisten entscheidet er, ihr seine Geschichte über seinen Angriff zu erzählen. Von das Kind und das Deutsch oder Nicht-Deutsch und das Angriff und wie er dann das Messer gekauft hat und ihn er damit ging.
Dann aber, keine Ahnung warum, vielleicht, weil ich dachte, es wäre ein viel schöneres Ende zu seiner Geschichte, hat Radili das Ende geändert. Eine Kleinigkeit wirklich, nichts Wichtiges, keine große Lüge also.
Ich, Radili Anwan, begrabte das Messer im Park, bei einem Baum, in die Erde.
Wir machen ein autonomes Filmprojekt. Wir gehen alle zusammen in den Park und suchen das Messer und filmen uns beim Suchen. Und über das Suchen dieses Messers erzählen wir deine Geschichte, Radili. Deine Geschichte, die noch ein Open End hat. Weil wir noch nicht wissen können, ob wir dein Messer finden oder nicht finden. Aber das Suchen ist hier gerade das Wichtigste. Und den Film nennen wir
Broken German. Ein autonomer, unabhängiger Filmprojekt mit einem Open End.
Radili am Rande des Parks.
Radili schaut herum,
überlegt.
Ein Close-up auf ihn.
Protagonist im Tiefdenken.
Schärfenverlagerung.
Zwei Bullen suchen nach Parkdealer.
Schwenkt nach links.
Aktivisten mit Schaufeln in den Händen.
Eine Frau und ein Hund rennen durchs Bild.
Auftritt Protagonist von links.
Protagonist nimmt sich eine Schaufel.
Zoom out.
Protagonist zeigt mit dem Finger auf ein paar große Bäume.
Protagonist geht hin.
Die anderen gehen ihm nach.
Close-up.
Protagonist zeigt mit dem Finger auf 4, 5 Bäume.
Protagonist schaufelt.
Zoom out.
An anderen Bäumen schaufeln die anderen.
Schwenkt nach rechts.
Altes Paar mit einem Hund schaut zu.
Eine Frau auf einem Fahrrad hält an.
Close-up auf sie.
The end.
Nein, jetzt aber wirklich. Jetzt aber ernst. Hat Radili das Messer wirklich im Flughafen gelassen? Er ist zurzeit nicht ganz so sicher. Im dritten Schubladen vielleicht? Vielleicht steckt es in jemandens Rücken? Vielleicht hängt es an jemandens Wand? Und es macht ihm Angst. Denn er hat keine Ahnung. Keine Ahnung wie und wo und wann wird das Messer von ersten Akt wieder in seiner Geschichte auftauchen.
Geh mir langsam auf den Sack, Alter. Ey. Das ist kein Deutsch, was er da redet.
Kohlshop Herz. Hier strömen Arabisch und Englisch,
Türkisch und Tamil,
Französisch
und Hausa und Kurdisch,
Albanisch und Spanisch
und Thai und unendlichen Arten und Formen von Deutsch.
Hier ist der absolute gebrochenes deutschsprachiges Raum.
Tagsüber sitzen hier Menschen am Computerstellen,
nachts wird da Bier getrunken und geraucht.
Pass auf, ich habe eine Geschichte für euch. Ich erzähle ihr euch von Anfang an. Ich hatte mal einen Freund. Sein Name war Volker. Mit ihm hatte ich sehr gute Volker-Verständigung. Pass aber auf. Meine Volker-Verständigung mit Volker war nicht einseitig. Ich hatte gute Volker-Verständigung und er wunderbare Radili-Verständigung. Einmal sagte Volker zu mir, Radili, mein Freund.
Radili, mein Freund.
Unsere Welt ist ungerecht.
Unsere Welt
ist einfach unfair. Keine auf dieser wunderschönen Welt
hat Volker-Verständigung wie du.
Und keiner
hat Radili-Verständigung
wie ich.
Aber obwohl es mir leid tut, muss ich dir sagen, Radili-Verständigung bringt auf unsere Welt leider nicht viel. Auf dieser wunderschönen, ungerechten Welt kannst du mit Radili-Verständigung nicht viel ausrichten. Aber du, Radili Anwan, du mit deiner Volker-Verständigung, damit kannst du schon was anfangen.
Damit kannst du was machen. Was, mein Freund Volker, was kann ich mit meiner Volker-Verständigung tun, außer von dich, mein Freund Volker, außer von dich, Volker, zu verstehen?
Du, sagte Volker zu mir,
Du bist so blauäugig, ich kann's nicht glauben. Ich kann's
nicht glauben.
Meine Augen? Ich? Sind aber schwarz. Auf Deutsch heißt blauäugig naiv. Was? Blauäugig? Naiv? Ich?
Bis hierher hätte ich meine Arme im Judenblut eintauchen.
Bis hierher.
In welcher Seite sind wir jetzt?
Ah, okay. Meine Mutter ist jetzt 62. Mehr als 50 Jahre leben sie miteinander. Sie und dieser Mann, eine Frau, angstvoll, verletzt, in die ein dicker Mann lebt, der seine Ärmel hochrollt, fast bis zum Achsel. Mit ihr ist er in ihr. Jetzt, hier, blinde Passagier.
Bis hierher hätte ich meine Ärmel in Judenblut eintauchen.
Die Stadt hieß Faltitschen.
Darf sie gedeihen?
Nur da.
Jetzt bin ich dran.
Bitteschön, Ima. Du bist jetzt im Radio.
Was stellst du deiner Mutter nicht vor?
Meine Mutter hat im Hörspiel ihre eigene Stimme. Davor hat die Radio doch Geld. Ich kann sie keine Stimme geben. Ich darf nicht für sie reden.
Meine Arme bis hierher hätte ich.
Komm, Ima. Lass uns gehen. Lass uns fahren. Nach Faltitschen reisen. Dort finden wir ihn. Wenn wir ihn in dir nicht erwischen können, finden wir ihn da. Dann haben wir ihn.
Gerrit, analysierst du mich? Analysierst du mich am Radio, Kind?
Aber wir fliegen nicht nach Faltitschen, Rumänien. Keine Angst, wir sind nicht hier unterwegs auf einer jüdischen Mutter- und Sohnwurzelsuch. Wir fliegen nach Berlin. Nein. Also, keine Angst, ich lasse es den anderen. Die tun es schon und tun es schon besser. Davon will ich mich
Ja, mein Deutsch ist nicht gut genug eigentlich. Ist zu arm, ist zu grob, zu unexakt, nicht fein genug.
Ja, Verzeihung, Entschuldigung. Entschuldigen Sie mir bitte. Entschuldigung.
Entschuldigung. Nie vorher habe ich gemerkt, also das ist jetzt für mich total neu. Das ist für mich also das erste Mal, dass ich merke, wie auf Deutsch das Entschuldigung mit dem Schuld verbunden ist. Schuld und vorher ein Ent. Was soll diese Ent genau heißen? Also, was tut es zum Schuld? Was noch auf Deutsch hat diese, wie heißt das, Präfix, oder? Distanzierungseffekt scheint es zu sein. Distanzierungswunsch, oder?
Also entfremden, entfernen, entscheiden. Was bedeutet scheiden auf Deutsch? Entlassung, Entfernung.
Bei der rollenden Gummibahn stehen wir da mit den anderen, Schlaffenzug, nikotinhungrig, erschöpft, als die Koffer langsam vorbeirollen. Eins nach dem anderen nehmen unsere Nachbarn ihr Gepäck, gehen, machen weiter, gehen von dort weg. Ich und meine Mutter allein. Unsere Koffer kommen nicht.
Dann biege ich hinunter von der Gummiband, hebe ich einen Koffer, lege es, schwarz, aus Kunststoff gemacht, neben mich.
Da rollt ein silberer Trolley in meine Richtung und ich nehme es. Hallo.
Scheint er nicht, ne?
Ins Hotelzimmer ziehe ich mich aus, stehe nackt auf dem Teppichboden. schaue mich an in den Spiegel, wie ich aussehe.
Warum hat ein Spiegel auf Deutsch kein Plural?
Und ich biege und drehe, ich bringe und stehe, so sehe ich aus und so. Und von dort und von da und von dahin und auch so und auch so. Dann mache auf meine silberne Trolley. Drei schwarze Anzüge sind da. Ich lege sie auf das Bett. Männerunterhosen, Socken, Schuhe, schwarz, lackiert. Vier oder fünf weiße Hemden.
Turkish Airlines. Abd el-Karim Hamdan. Henry Chehab Street. 42. Beirut.
Ich nehme eine Unterhose vom Trolley und ziehe es an. Viel zu groß ist es für mich.
Ima?
Meine Mutter steht da.
Ein buntes Hemd, eine Unterhose, rot, winzig. Dann noch eine winzige Rosa.
Dann eine kleine weiße, wie ich das Wort auf Deutsch hasse, kleine weiße BH.
Das ist auch eine kleine Fotoalbum. Eine schwarze Hose, dann noch eine, dann ein Jeans, noch ein Hemd, weiß, mit roten Blumen ist es.
Meine Mutter ist groß und schamlos. Du nimmst eine der Unterhose, steckst deinen Fuß rein, ziehst die Unterhose rauf, bis zum oberen Knie geht es nicht weiter. Viel zu klein.
Unterhose über meine Knie, nehme ich ein weißes Hemd, stecke einen Arm rein.
Die andere schaffst du schon nicht. Zwei Strohmännchen sehen wir aus in den Spiegel. Ich mit meiner riesigen Hose, du mit den lauten Stuckkleider, die von dir hängen.
Stroh sind wir. Stroh ich und Stroh du. Wir verscheuchen deutsche Krähen. Kaka! Kaka!
Ich nehme das Album von die Frau.
Avedesta.
Central Post Office.
Absaul Quarter.
Asmara Eritrea. Eritrea. Zwei Frauen und ein Mann stehen vor einem Wohnhaus. Die drei lächeln zur Kamera, umarmen sich. Vielleicht ist eine von denen die Desta.
Vielleicht ist sie überhaupt hinter der Kamera.
Wir sitzen da am Bett, in ein fremdes Hotel, gucken die Bilder uns an. Gucken die Bilder und reden dann über der Abd el-Karim Hamdan aus Beirut und über Avedesta.
Aus Eritrea geflüchtet, durch Sudan. Familie hinter sich gelassen, dann Libyen, lange Flucht, Italien. Wie sie an ein Flugzeug dann kam, kann ich aber nicht weiter erzählen. Vielleicht mit einem Pass und Touristenvisa hergeflogen.
Wie wir auch. Und der Abd el-Karim, der jetzt ohne sein Hemd und Anzug irgendwo ist.
Vielleicht hat er Verwandte hier in die Stadt, die ihn vom Flughafen abholten. Und jetzt ist er bei ihr. Konnte aber auch in einem Hotel sein, so wie wir. Vielleicht in diesem Hotel auch sogar.
Warum denn nicht? Konnte ja sein.
Ich stehe auf, nehme von die Trolle eine Unterhose mit einem Fuß und dann andere trete ich rein.
Die Abdelkarim-Unterhose passt dir ziemlich genau.
Und ich ziehe noch eine Hose von ihm.
Ich stehe dann nackt, finde eine Frau Desta-Hose. Schwarz ziehe ich mich an, ziehe an eine von ihr T-Shirts, dann eine offene weiße Hemd mit große rote Blume ist es.
Und ich ziehe mir das Anzug weiter.
Jetzt können wir rausgehen.
Frau Desta?
Hamdan?
After you.
No, please.
After you.
Zum deutschen Straßen hinaus.
Hallo. Das ist doch kein Deutsch, was du da redest, ne?
Zurückbleiben.
A1, 1, 2.
Geehrte Herren von die Akademie.
Stimme laut, aber ruhig. Podium vor mir. ins tiefe Halle des Publikums.
Geehrte Herren!
Beleuchtet.
Ja, der Deutsche Literaturgesellschaft entschied Goethe-Institut zum Kafka-Institut umtaufen. Ja, zum Neueröffnung bin ich als Hauptredner eingeladen.
Geehrte Herren von der Akademie, Sie haben mir die Ehre gegeben, mich hier zu bestellen und mich zu bitten, an die Akademie über meine vorige epische Leben zu erzählen. In dem Sinne, geehrte Herren, kann ich leider Ihre Bitten nicht entsprechen. Viele fragen mich oft, wie ich nach Bestellung erzählen kann. Dazu denke ich, die es fragen, die wissen nicht, dass alle Geschichten sind bestellt. Denn Geschichten sind Auswege von einer Stellung. Rücken zum Wand, zum Gitter oder zum Podium ist in dem Sinn egal.
Was soll das denn jetzt werden?
In so eine Stellung, geehrte Herren, fand ich mich, als ich eure Bestellung kriegte, hierher, plötzlich da, zum Ablehnung. War dann zu spät.
Ja, also das könnte noch spannend werden.
Irgendein Ausweg musste sein.
Scheiße.
Halbdramatische Pause. Augen zum Publikum hoch.
Geehrte Herren von der Akademie. Manche Menschen, geehrte Herren, glauben, dass alles ganz und gar und überhaupt nicht gut geht. Wie sagt man? Goethe-Institut zum Kafka-Institut umtaufen, neue Eröffnung, Hauptrede, also nicht. Das ist nicht der Grund, meinen die, warum er hier ist. Die Menschen erzählen von einem Mann und behaupten, dieser Mann wäre ich, der in einem anderen Land in einem literarischen Skandal mitbeteiligt war und musste deswegen fliehen.
Der Protagonist der Erzählung ist ein unerkannter, betrunkener Schriftsteller.
10 Jahre lang schrieb er sein Meisterwerk. Dann erschien es. Interessierte aber keiner. Still standen die Kopien seines Buches in die Buchläden. In einer seiner jetzt öfter und öfter besuchten Alkoholläden sieht er eine große Aufkleberrolle. Das goldene Schrift sagt: Goldene Traube Preis. Der erfolglose Schriftsteller steckt dann der Goldene Traube Preis Aufkleberrolle in seiner Tasche und geht von der Alkoholladen weg.
Der Goldene Palme ist ja kein Preiser Dattelbauerverein. Der Goldene Sperling ist kein der beste Vogelfreundpreis. Das Goldene Bär wird nicht an der beste Kirchner gegeben.
Ja. Und warum sollte dann der Goldene Traube ein bestes Weinpreis unbedingt sein?
Erst geht der erfolglose Schriftsteller in die Buchladen hinein. Von Einladen zu den anderen geht er und kront jeder Kopie seines Buches als Goldene Traube Gewinner. Die gekronten Kopien stellt er dann, wo man sie gut sehen kann. So verbringt er die ersten 2 Tage. Am 3. Tag geht er zum Verlaglagerhaus. Da findet er dann die eine Ecke, wo sein Meisterwerk stapelt. Von seiner Tasche nimmt er dann die Aufkleberrolle und auch da kriegen die Kopien seines Buches das berühmte Schwarz- und Goldorden. Am nächsten Tag geht er wieder in die Buchladen hinein. Auf der einen oder anderen Laden ist das Buch schon weg. Da, wo das Buch fällt, bestellt er sofort eine neue Kopie. 1 oder 2 Tage danach geht er wieder in die Läden rein. Noch ein paar Bücher sind schon verkauft und er bestellt noch ein hier und noch ein da.
Geehrte Herren von der Akademie, Goethe-Institut zum Kafka-Institut.
Wenn man die Rezensionen darüber liest, kann man auch sehen, dass jeder Rezension einen anderen Weg hat, zu erzählen, worüber es eigentlich geht.
Für mich war es schon beim stillen Lesen und jetzt auch wieder auffallend, dass man sich natürlich fragt, wo ist sozusagen... Na, ich formuliere es mal sehr deutlich. Wie sind die Einwanderungsbedingungen in die Sprache? Ja. Gibt es sozusagen einen Liberalismus des Sprachgebrauchs, dass man sagt, wir freuen uns, Tomer Gadi ist da, er nimmt als Israeli an dem Wettbewerb teil, es macht aber nichts aus, dass er nicht Deutsch spricht.
Hallo?
Oder ob man sagt, bei einem Literaturwettbewerb sollte eigentlich die Grundvoraussetzung die Beherrschung der Sprache sein.
Hallo, ich spreche Deutsch.
Ich fand das Bild, das Sie auch ausgebaut haben, der Strohmenschen, sehr, sehr schön. Wäre nicht der letzte Satz gekommen, Wir verscheuchen deutsche Krähen.
Diese deutschen Vogelscheuchen, das sind wir, oder?
Herr Gardi ist wahrscheinlich zu jung, um die allerersten literarischen Gehversuche von Gastarbeitern zu kennen. In einer echten, gebrochenen Sprache. Das hätte ich vielleicht noch erwartet, hier und da ein Wörtlein Hybrid vorkäme oder sowas oder was anderes.
Man muss, glaube ich, dabei aufpassen, dass man nicht in so eine Art Authentizitätsfetischismus gerät. Ja. Jetzt nur, weil jetzt hier ein israelischer Autor sitzt und wir vorsichtig sind und sagen, der Text stammt aus der Feder eines, der natürlich selbstverständlich immer aufgenommen werden sollte bei uns.
Du, ich gehe auf der Straße und alle halten mich und wollen Autogrammen irgendwo.
Hallo?
Hallo, Herr Autor. Ich bin Krimelt, Schülerin der 5. Klasse am Friedrich-Schiller-Gymnasium. Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen für einen Bericht unserer Schülerzeitung?
Ja, klar. Sehr gerne.
Wie haben Sie sich gefühlt, als Sie den Goldenen Traube-Preis bekommen haben?
Ich habe mich natürlich sehr gefreut. Ja, große Ehre.
Herr Autor, es gibt gar keinen Goldenen Traube-Preis. In Wikipedia steht, dieser Preis sei ein Weinpreis. Wie können Sie das unserer lokalen Schulzeitung erklären?
Alles dann Platz. Das Fernseher, der Radio und der Verlag will mich dann klagen. Und die Weinbauverein will mich dann klagen. Und Radiostation will das Vertrag für die Hörspiele absagen. Und die verarschten Media ist sauer und böse und will mich kaputt machen. Und der Buchladenverein und die Buchkonsumentengenossenschaft. Und.
Der Scham und der Ruf, der Auto muss fliehen. Ich muss fliehen!
Das Werk ist ein Manifest der Integrationsverweigerer, in dem Anti-Assimilation und die bewusste Entfremdung propagiert werden.
Goethe-Institut zum Kafka-Institut umtaufen, Haupträder eingeladen, bestellt? Quatsch, meinen Sie. Ein Asyl, ein Migrant, ein Gastarbeiter. Ein Fremdarbeiter in die Prosa, eine ferne, fremde, andere Sprache.
Dein Deutsch wird immer besser. Von erste zum zweite zum dritten Kapitel wird besser. Mit jeder Kapitel zerstörst du so deine eigene Prosa. Verlierst deine gebrochene Schatz. Schreib so weiter und bald bist du vollkommen und klaglos und ganz und kaputt.
Geehrte Herren von der Akademie, geehrte Herren von der Akademie, wenn eine Jude ins jüdische Museum reingeht, ist er dann ein Teil des Ausstellungs? Nehmen Sie bitte, geehrte Herren, einen Schluck von Ihrem Wein, ein Stück Kuchen von Tisch, Lindenstraße hoch, Fahrrad abstellen, Jüdische Museum Tour rein, da wo die Bullen stehen, da wo die schönste Polizistin der Welt steht. Das bestellte Bericht an Ihnen, geehrte Herren, musste ich vorbereiten.
Ob das Deutsch ist, was du da redest?
Hey, guck uns nicht so an, Alter. Was redest du?
Hey, ich rede mit dir.
Sehr geehrte Frau Polizistin.
Hallo. Ich habe es vor, einen Bericht zu schreiben. Da geht es um eine, der sich ins jüdische Museum nachts oben reinschließt. Geht also rein, zahlt auch natürlich Karte und alles. Und dann drinnen versteckt sich und bleibt. Und dann ist der Museum geschlossen und er aber drin. Da. Und ich wollte dann nur wissen, ob so etwas überhaupt möglich ist. Ob und wie es konnte so etwas passieren.
Kommen Sie bitte mit.
Jetzt gehe ich mit der schönen Polizistin rein, ohne Security Check, ohne Karten kaufen. Die Garderobe vorbei,
Drei Polizisten kommen auch mit. Das Café vorbei. War das der Kusche? Rein in ein Zimmer. For staff only. Body search. In den Zimmer sind Aufnahmegeräte.
So eine Aufnahme könnte bestimmt interessantes Stück für das Dauerausstellung sein. Für ein Hörspiel. Ist eine Jude, Ausstellung, so weiter.
Ich weiß nicht, wer von Ihnen, geehrte Herren, im Jüdischen Museum mal war. Der Lindenstraße hochfahren, Fahrrad abstellen, die Polizei vorbei, dann das Eingang, dann Security-Check, von Taschen alles raus, hoffentlich bip-bip das Gürtel jetzt nicht. Da die Jacke können Sie auch ruhig, geehrte Herren, ins Garderobe lassen. Ein Platz, da mich zu verstecken, geehrte Herren, so fand ich heraus, ist gar kein Problem.
Am Holocaust-Turm ist auch viel Platz zu verstecken. Am Ende der Achse des Holocaust, ja, das ist... Leerstelle des Gedenkens, auch viel Platz. Ja. Weiter drinnen. Der Achse der Kontinuität entlang. Alles hat ein Ende. Der Achse der Kontinuität auch.
Ich weiß nicht, wer von Ihnen, geehrte Herren, mal im Jüdischen Museum war.
Alles hat ein Ende. Nur der Dauerausstellung ist kreisrund.
Und ich glaube auch nicht, geehrte Herren, dass das Suche auf eine dunkle Platz zum Verstecken mit zwei Brötchen und etwas Wasser in Tasche in meine Wurzeln irgendwie steckt. Großvater, Großmutter, nein. Wurzel sind vor Bäume, geehrte Herren. Wir sind Menschen. Wir haben Füße.
Spinnt ja wohl. Aschkenas, 950 bis 1500. Ziemlich schnell dauern für mich diese 500 plus Jahre. Alles ziemlich ausgesetzt hier. Exponiert. Wie sagt man Deutsch? Also, nicht viel Platz zu verstecken. Jüdische-christliche Beziehungen. 1100. Hier ist ein Platz. Hier ist nicht schlecht. Stadtlandhof, 1500 bis 1800, jüdische Hausheere. Hier ist auch ein Platz. Eine Art Tunnel gibt's hier. Ja, für Kinder. Hier kann man sich auch. Hier kann man sich auch, ja. Moses Mendelssohn und die Aufklärung, 1750 bis 1800. Ist kein Platz verstecken. Deutsche und Juden zugleich, 1800 bis 1914. Hier links ist ein Platz, ja, unter der Treppe. Moderne Judentum, 1800 bis 1933. Ihr auch ziemlich arm mit Versteckplätze. Gefährdete Gleichberechtigung, 1914 bis 1933. Da unten ein Platz, hinter der Vorhang. Ja. Erste Weltkrieg. Weimar, Vollendung der Emanzipation. Hier ist ein Platz, ja, hinter dem Aufzug. Antisemitische Wahlplakat. NSDAP 1920. Der Anfang von Ende. Achtung, Jude. Deutsche kauft nicht bei Juden. Das Ende aller Hoffnung. Nationalsozialismus 1933 bis 1945. Nein, hier ist kein Platz.
Hier eine neue Existenz aufbauen.
Die Runde vorbei jetzt, geehrte Herren. Museum jetzt kartografiert. Alle Versteckplätze im Kopf. Musste ich dann zurück das Ideelle aussuchen.
Ich glaube, ich gehe jetzt gleich.
Erst gehe ich zum Klo. Frau Desta? Sind Sie die Ave Desta? Was machen Sie im Jüdischen Museum? Frau Desta! Ave! Frau Desta, nein, nein! Warte mal doch! Ich bin kein Polizei, ist kein Abschiebding jetzt!
Frau Dester, hör bitte zu. Ich habe deinen Koffer genommen. Unabsichtlich, also. Ja, am Flughafen. Verstehen Sie? Und das Koffer von dir ging dann nur rum, von gar keinem abgeholt. Und meine war weg. Also jemand nahm meine und ich hatte keine. Mein Name ist Abschalom. Ich will mit dir nur reden, Frau Dester. Keine Polizei. Sie müssen keine Angst haben.
Wer bist du denn?
Was redest du denn da?
Hast du dich verlaufen?
Zwischen Spätkauf und Kohlschau, zwischen U8 und U1, zwischen Chinabox und Currywurst-Imbiss, zwischen Karl Marx und Karlstadt, der Schilder da über dem Tor steht, neonisch und gelb.
Zum roter Faden lächelt.
Ziemlich voll ist ihm.
Zum roter Faden.
Komm, Kind, setz dich bei mir. Soll ich für dich ein Lieblingsbier bestellen, Kind?
Nö, ja, ich mache das schon. Schulden? Ja, Jewe. Nein. Jewa. Ja, danke. Cool, endlich. Und zwei Spirituellen.
Lechaim. Hör mal zu, Kind. Hör mal zu. Unser Haus hatte einen Hinterhof. Und nach dem Hinterhof war eine Straße. Am anderen Seite der Straße, gegenüber von wo wir wohnten, lebt eine christliche Familie. Ist etwas dumm von mir, das zu anmerken, weil von allen Seiten des Hauses lebten christliche Familien. Die aber waren neu in der Nachbarschaft. Kamen zum Faltitschen von irgendein Dorf in der Gegend. Die Familie hatte zwei Mädchen. Marianne war 2 Jahre älter als ich und Lenuce, die mein Alter war. Wir drei Kind untrennbar. Wir gingen nicht zur selben Schule und sobald der Schultag fertig war, waren wir zusammen. Spielten zusammen, wir haben Welten fantasiert, Bäume geklettert und gingen in unsere Spiele immer von meinem Haus zu ihrem Haus und zurück, von meinem Hof zu ihrem Hof und zurück. Das war unser Spielplatz. Zwei Häuser, die zwei Höfe und der Straße, der in der Mitte war. Und der Vater von Marianne und Lenuce war Mechanik, Automechanik. Er hatte daneben dem Haus seine Werkstatt. Sein Name war Mirce. Ein großer Mann war er, mit einem Schnurrbart. Und wo seine Garage war, war auch ein Teil unser Spielplatz. Und einen Tag haben ich und Marianne und Lenuce gespielt, wo der Garage war. Spielten zwischen den Trödel. Mirce war da mit einem Kunde von ihm bei einem Auto. Die Motorhaube von dem Auto war offen und der Mirce war mit seinem ganzen Oberkörper in der Motorhaube drinnen. Seine Klient war bei ihm und die beiden haben geredet. Worüber, habe ich nicht gehört. Ich kam die zwei Erwachsenen näher und hab da gestanden, neugierig in der inneren Teile der Motor zu gucken. Die zwei Erwachsene redeten weiter. Ich hab nicht gemerkt, über was, aber auf einmal hebte sich der Mirce raus von der Motorhaube, hat eine Geste gemacht, so, als ob er seine Ärmel hochrollt, fast bis zum Achsel. Von Handgelenk bis zum Achsel. Und sagte, bis hierher hätte ich meine Ärmel in Judenblut eintauchen. Das habe ich gehört, Kind. Ich war 8 oder 9. Und der Bedeutung der Satz habe ich verstanden. Ich hatte furchtbare Angst. Seine Hände waren groß und seine Ärmel waren haarig und dick und geschmiert mit Motoröl. Seit dann bin ich in seine Garage nicht reingekommen. Ich hatte furchtbare Angst vor dem Vater meiner zwei Freunde und habe auch verstanden, dass ich und meine Familie gehören zu Juden. Und in unsere Blut hätte er gern seine Hände eingetaucht. Die waren unsere Nachbarn. Mit die Lenuce und Marianne war ich immer weiter befreundet. So war das Kind. Meine Muttersprache ist nicht die Muttersprache meiner
Mutter. Meine Muttersprache ist nicht die Muttersprache meiner Mutter.
Die Muttersprache meiner Mutter ist nicht die Muttersprache ihrer
Mutter. Die Muttersprache meiner Mutter ist nicht die Muttersprache ihrer Mutter.
Die Muttersprache ihrer Mutter.
Die Muttersprache ihrer Mutter
ist nicht die Muttersprache.
Ist nicht die Muttersprache.
Und so weiter.
Und so weiter.
Und so viel weiter.
Weiter.
Wir sind babylonisch.
Wie wird es in Babylon gefeiert?
Du willst so viel wissen. Du stellst so viele Fragen. Danach schreibst du alles noch in deinen Roman. Du nimmst alles auf und machst ein Hurspiel daraus. Was willst du denn feiern? Und was noch willst du wissen? So sieht das Sterben aus im Zeit der Zeitzeugnisse. Nicht mit ein Sense kommt her, der Sensemann. Nicht mit ein Sense. Mit ein Aufnahmegerät kommt er her. Mit ein Aufnahmegerät kommt der Sensemann. Sohn, so wie du. Und er stellt das Gerät vor dir und fragt. Erzähl mal. Erzähl mal. Erzähl. Und dann weißt du, der Tod, der ist da. Lass mich leben, Kind. Lass mich leben. Trödel und Möbel, was lassen wir nach? Ein paar alte Postkarten, ein paar alte Bilder, alles so alt. Alte Geschirr, ein paar alte Lampen, ein Spiegel, ein Teppich, ein paar Dokumente, ein paar Hefte, ein Stuhl. Stell dir das vor, Kind. Ein Nachlassgeschäft. Stell sowas dir vor. Die hintergelassene Dinge. Stell dir das vor. Das genau. Generationen von Aufnehmen. Ist das Ding hier schon an, Kind? Und was noch willst du nehmen? Hör mal zu, so. Hör mal zu. Die nicht mehr zu versteckende Wahrheit ist so. Die durch Wörter nicht mehr zu versteckende Wahrheit ist so. Kannst du das hören? Kannst du das wirklich nicht hören? Unterirdische Stadt. Subterra. Lassen wir Sohn uns eine Minute halten. Leise Minute. Zum Gedenken. Zum Gedenken. Zum Gedenken an. Lassen wir Sohn uns eine Stunde. Lassen wir Sohn uns einen Tag. Leiser Tag. An Erinnerung an. Lassen wir uns einen Monat. Ein Jahr. Lass uns ein Leben lang. An. An Erinnerung. An. Stell dir das vor, Kind. Stell dir das vor, dass man Sachen an anderen überhaupt nachlassen kann. Hinterlassen? Verlassen? Gemeine Gemeinschaft, oder? Hier, Sohn, ich hau ab. Ich verlasse mich auf dir. Dich.
Und dann der Akkusativ kommt.
Was, Kind? Hättest du lieber einen Kaviar-Großhandel geerbt? Also nein. Ich lach nicht.
Ich mach das schon, Emma. Ich mach das schon. Ich schwitze am Fingerspitze.
Und ich werf es dir vor, Kind. Ich werf es dir nach. Babylonische Licht. Babylonische Schatten.
Stimmt das? Auf Deutsch. Schatten. Kein Plural hat.
Hörst du das? Die Wörter, die Sprache. Durch die Jahre der Ton. Das Gedicht hat keinen Grund, aber einen Untergrund schon. Wo war ich? Wo bin ich gewesen? Was habe ich gesagt? Hier. Ich werfe es an dir, Kind. Ich befreie mich. Ich lasse es dir nach. Jetzt legt es an dir, Kind. In deiner Hand. Jetzt bist du dran.
Ja, Emma. Das Ding ist schon an. Ich bin im Museum. Das Museum ist schon ziemlich leer. Der letzte Einlass schon vorbei. Wie heißt es auf Deutsch, dieser Raum, wo man Besen und Eimer und Lupen und Putzmaterial einlagert und so? Bin auf den Kopf gestoßen. Auf gebrochenes Glas zerstört. Ich glaube, ich habe mein Bewusstsein verloren. Hier ist ein toter Mann. Ein Kochmesser in seinen Rippen gesteckt. Zwei Museummitarbeiter kommen auf mir zu.
mit 4 oder 5 Polizisten.
Kommen Sie bitte mit.
Arabisch. Ha! Ich rede nur ein wenig Arabisch. Zu wenig. Ich lerne es aber. Und warum denken Sie, dass ich eine arabische Dolmetscher brauche? Ich spreche die Sprache, ja. Ich spreche ja Deutsch, oder?
Woher kennen Sie den Eran Zimtstern?
Wer ist der Eran Zimtstern?
Das ist der Name des Mannes, den Sie umgebracht haben.
Ich habe niemand getötet, umgebracht. Ihr habt einen Leichen im Besenkammer. Ich dachte, das Besenkammer wäre ein Teil des Ausstellungs. Ich bin ja Jude und habe auch Besen und Eimer und Putzmaterial und Lumpen zu Hause. Warum sollte dann sowas nicht ein Teil von einer jüdischen Museumausstellung sein? Im Bereich zum Beispiel jüdischer Alltag? Wir putzen ja auch.
Warum wollten Sie im jüdischen Museum während der Nacht übernachten? Was hatten Sie davor? Hat es mit dem toten Mann zu tun?
Ich bin ein Arbeitsmigrant in der deutschen Sprache. Ein Arbeitsmigrant in der Prose, eine fremde Sprache. Ich habe zu tun hier Sachen in die Prose, diese Sprache. Die schwarze Arbeit nur, also keine Angst. Ich nehme keine deutsche Literat seine Arbeit weg. Und deshalb musste ich in das jüdische Museum rein. Und deshalb musste ich das jüdische Museum Besenkammer Tour aufmachen. Für die schwarze Arbeit in deutscher Sprache. Und weil so sind wir Schriftsteller. Wir machen geschlossene Besenkammer-Tour auf. Ich kann den Rand Zimtstern nicht. Also kenne. Ich kann ihn nicht. Wie sagt man auf Deutsch?
Was ist Ihre Arbeit in der deutschsprachigen Prosa?
Was ist meine Arbeit? Tja. Was ist meine Arbeit hier in der Prosa der deutschsprachigen Sprache? Boah, schwere Frage. Kann ich dir du sagen? Was meine gebrochene schwarze Arbeit ist hier genau, das weiß ich aber selber noch nicht. Das will ich nochmal herausfinden. Das finde ich immer noch aus. Als ich schreibe, also während. Nur am Ende werden wir das wissen. Und das auch nur, vielleicht.
Kennen Sie Avet Dester?
Ja, ich habe sie ins jüdische Museum gesehen. Ja, sie putzt da, im Museum. Und als ich von der Toilette rauskam, also von der Kabine, und wollte die Hände waschen, haben wir einander gesehen.
Okay. Das war alles. Sie können jetzt gehen.
Was konnte ich den Bullen sagen? Dass ich ihre Koffer fand? Also genommen habe, wenn nicht gestohlen praktisch? Und dass ich jetzt in ihre Kleider gehe, dass sie von mir wegrannte und ich rannte sie nach, bis wir einander begegneten im Garten des Exils und dass meine Mutter im Anzug von Abdelkarim Hamdan in die Stadt geht. Callshop Herz. Am Computers im Callshop, wie immer, saßen ein Paar. Am World Wide Web. Schreiben E-Mails, chatten, spielen, suchen nach Dates. Von der inneren Zimmer kommen diese leise Geflüster. Babylonische Fluss. Warte mal, du warst da, als das passiert hat? Ich habe darüber in Zeitung gelesen. Das war auch im Fernsehen. Schon 2 Tage reden alle darüber, die Gespräche des Tages. Ich war da, ich habe die gesehen. Die Avet, ich bin sicher, es war nicht sie. Sie hat ihn nicht getötet. In der Zeitung stand, man hat das Geldbörse von der toten Mann in ihrer Tasche gefunden. Die Bullen fanden es da. Die Besenkammer, die Leiche, das Messer und die Polizei und das Geldbörse in der Tasche von die Putzfrau ist jetzt angeklagt. So sagt man? Ich meine, steht vor Gericht. Ja. Und die Sprecherin vom Museum, so und so. Und der Sprecher von Polizei, so und so. Und über der Eran Zimtstern auch. Wer war? Junge israelische Geschäftsmann. Hier in die Stadt. Frau und 2 Kinder hinter sich gelassen. Berlin Inspire Webpage. Da hat er gearbeitet. Eran Zimtstern. Berlin Inspire, Immobilienfirma, international.
Ja, sind wir im 3. Akt schon, oder? Dacht wieder auf das Messer in den Rippen vom Zimtstern. Wenn das derselbe Messer überhaupt ist. Jemand ist tot und ich wüsste zu finden, genau wer tot ist und warum und was lebt ihm nach. Also Fragen, die ein witzstimmiger Krimi nicht antworten kann.
Hallo? Guten Tag, Radili Anwan. Ja, guten Tag. Ich bin ein Geschäftsmann und möchte Geld in Immobilien investieren. Kann ich dir du sagen? Ja? Ich habe über deine Firma gehört. Ja, bitte? Ja, ich weiß. Es tut mir leid. Kondoliere. Ja, tut mir leid. Was? Nächste Woche. Ja, nächste Woche. Am Mittwoch. Nachmittag? Okay. 6. Wunderbar.
Ich glaube, ich weiß, was ich erzählen will. Ich suche aber noch immer nach dem richtigen Ton. So, mein Prosa ist biosonar. Ich suche die Tone und gehe die nach. Wo sie mich führen. Ich schreibe in Töne und lasse sie frei in den Raum. Deutschsprachige. Ja, ein öffentlicher Raum ist die Sprache. Und ich lasse die Töne frei in den Raum und höre sie wieder und weiß, wo ich bin und wo kann ich dann hingehen.
In meiner Erinnerung trägt meine Großmutter Moses um ihr Hals. Auf eine Kette. Eine Medaillon. Mosche. Perlmut und Gold. Großmutter. Savta auf Hebräisch. Und auf der Perlmut eine Zeichnung von Moses. Als ich starb, habe ich das Medaillon und die Kette gekriegt. Jetzt hat er es gut zwischen meinen Brusthaaren. Enjoy, Moses. Auf der einen Seite des Medaillons ist dann der Zeichnung von Moshe. In seine Hände hat er die zwei berühmte Tafel, die berühmte Zehnerliste. Er ist alt in der Zeichnung und hat weißes Haar und eine lange weiße Bart und über seinen Kopf, also von seinem Kopf, leuchten zwei Hirne. Ein in Europa verbreitete visuelle Repräsentationen von der Moses mit die zwei Hirne, der an einen Übersetzungsfehler hängt. Wenn in der Bibel, als Moses von Berg Sinai runterkam, mit die 10 Worte in der Bibel steht, auf Hebräisch, dass sein Gesicht leuchtete. Der Übersetzer von der Text ins Latein, der Vulgata-Bibel, irrte sich aber, weil das hebräische Wort für ein Lichtstrahl ist dieselbe Wort wie für Horn. Und als er Leonardo da Vinci, der Michelangelo, sein Moses-Statue machte, der weitaus verbreitete und berühmte visuelle Repräsentationen von Moses in Europa, hat er der Vulgata-Bibel gelesen, mit den Übersetzungsfehlern. Und deshalb hat er Moses in Michelangelo Statue zwei kleine Hörner. Kommt es daher, der antisemitische Glaube, Mythos, dass Juden Hörner haben? Kann sein. Was sicher ist aber, dass deswegen hat der Mosche, der ich an mich trage, zwischen meinem Brusthaar, zwei Lichter, die von seinem Kopf strahlen und sehen aus wie zwei Hörner. Ein Übersetzungsfehler trage ich dann um meinen Hals. Zwischen meinem Brusthaar, bei Schlafen, bei Duschen, am Strand, im Sex. Immer ist meine jüdische Übersetzungsfehler da. Jeder Medaillon hat aber zwei Seiten, klar. Und auf der anderen Seite meiner Moshe-Medaillon ist eine kurze jüdische Gebet, auf Hebräisch geschrieben. Wunderschön.
Berlin Inspire war eine Immobilienfirma von drei Menschen aus Israel. Eran Zimtstern, der ich im jüdischen Museum tot gefunden habe, war eine von ihnen.
Wir sind Berlin Inspire. Viel mehr als eine Immobilienfirma. Wir sind
Investmentgesellschaft.
Der Immobilienmarkt in Berlin ist sehr, sehr dynamisch.
Ja, das der ist also
der Timing.
Ein Objekt zu kaufen, der in der Stadt der
das nächste Hotspot sein wird.
Man muss den Markt spüren.
Die Stadt muss man ganz genau wissen.
Können wissen, von innen entwickelt sich der Markt.
Ein wunderbares Haus,
aber man soll nicht den Hirn einstellen.
Ich will die Stadt
anhören.
Und mit diesem Mist erzählen.
Ich weiß, ich verstehe das nicht.
Verlassen Sie sofort die Bühne!
Schluss jetzt!
Das nennt sich Antisemitismus! Gehen Sie von der Bühne runter, gehen Sie dahin, wo Sie herkommen!
Runter mit Ihnen!
Das ist für die Radio!
Doktor!
Das ist für die Radio!
Das ist nicht lachen!
So was Unverschämtes!
In welcher Seite sind wir schon? Wo ist das Messer jetzt?
Avshalom? Radili? Ich habe eine Nachricht für euch. Avetesta ist bei ihr zu Hause. Trauer in Familie. Ihr Bruder ist gestern gestorben. Bei der letzten Bootskatastrophe vor der Lampedusa-Küste.
Die Bilder. Die Fotos vom Album von der Frau Desta, das ich mit meiner Mutter im Flughafen fand. Also genommen habe. Er musste da auch gewesen, im Album der Bruder. Die Bilder bleiben aber unklar in meinem Kopf. Die Menschen im Bilde mischen sich miteinander. Nie vorher hatte ich den Bedürfnis, ein Sidur zu haben. Ein Gebetbuch, jüdisches Gebetbuch. Vielleicht ist es pathetisch von mir, voller Pathos also. Vielleicht ist es Kitsch, ich will Kaddisch sagen. Das Gebet vor dem Tode. Keine Ahnung, wie das Gebet geht, lautet. Will aber Kaddisch sagen. Itkadal veitkadash shemer abba. Beolma divrach yehute viamlich malchute veitzmach pokane vikarev.
Können wir bitte den Kaddisch weglassen? Ich meine, ein bisschen komisch hier zu machen, oder? So scheint mir ein bisschen dramaturgiert, irgendwie so inszeniert.
Ich habe eine Frage. Etwas verstehe ich nicht. Ich verstehe etwas nicht. Meine Geschichte über den Mann, also der Geschichte, die ich erfunden habe, über den Mann in Faltitschen aus deiner Kindheit, wie kann es sein? Also, dass das, was ich erfunden habe, so nah ist zu das, was du dann mir erzählt hast.
Hör mal zu, Kind. Ich erzähl dir was, Kind. Als du ein früheres Kind warst, kamst du einen Tag zurück von der Kindergarten traurig. Ich fragte dich, was los ist, und du hast gesagt, ein Freund von dir hat geniest auf ein Zeichnen, der er machte, und dann mit den Farben auf der Zeichnen war Rotze und Spucke. Und die Kindergärtnerin hat das Zeichnen von ihm genommen und weggeworfen. Und das hat dich traurig gemacht, hast du gesagt. Und ich fragte dich, was hätte die Kindergärtnerin tun sollen mit dem Zeichnen? Und du hast gesagt, so lassen. Abtrocknen und hängen. Hör mal zu, Kind. Was du für deine Moralität hältst, ist deine Ahnung von Schönheit. Und was du für dein Fantasie hältst, ist einfach dein Vergessen.
Broken German. Ein Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von... Scheiße.
Broken German. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Tomer Gardi. Sie hörten als Abschalom und Radili, Dor Aloni, Mutter, Aviva Joel, linker Künstler, Mike van Severen, Eden, Noam Brusilowski, Polizistin, Hanna Müller, antisemitischer Mann, Mann in der Akademie und Literaturkritiker, Horst Hildebrand, sowie Tomer Gardi als Tomer Gardi. In weiteren Rollen Jem Ferkic, Britta Geister, Florian Hein, Daniel Mühe, Johanna Oetzmann, Antje Keil und Sophia Flesch-Baldin. Okay. Sowie Ausschnitte der Jury-Diskussion des Ingeborg-Bachmann-Wettbewerbs 2016 mit gekürzten Wortbeiträgen von Maike Fessmann, Stefan Gmünder, Juri Steiner und Hildegard E. Keller. Ton und Technik, Daniel Sänger, Sonja Röder und Matthias Fischenich. Regieassistenz, Lukas Fütterer. Hörspielbearbeitung und Regie, Noam Brusilowski. Produktion, Südwestrundfunk 2017. Dramaturgie, Andrea Oetzmann.